Hallo und herzlich willkommen beim Blackie Talk. Mein Name ist MTG Blackset und in diesem Podcast rede ich mit euch über Themen, die andere Leute nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Wenn euch gefällt, was ihr hört, könnt ihr mir gerne folgen und wenn ihr mir hören wollt, könnt ihr mich gerne auf YouTube abonnieren. Und damit erstmal ab in den Podcast.
So Leute, da sind wir beim nächsten Blackie Talk und dem letzten Blackie Talk diesen Jahres. Rauskommt am 24.12., also an Heiligabend. Und dementsprechend alle für euch, alle frohe Feiertage. Feiert schön, lasst euch schön beschenken. Von mir kriegt ihr den Blackie Talk. Und zwar ein Blackie Talk mit einer Geschichte, die ich in letzter Zeit immer öfter erklären muss. Und ich dachte mir, machst du mal einen Blackie Talk drauf. Und zwar, wie erkenne ich gute bzw. schlechte Magic-Produkte? Wie wir alle wissen, hat Magic nicht nur gute Produkte, sondern Magic hat auch eine Menge schlechte Produkte. Und viele Leute fangen an zu sagen, wir haben hier so eine Produktflut, wir haben ein Problem damit, wir kommen nicht mehr klar, wir verbrennen unser Geld und wissen gar nicht wofür. Außerdem ist es super schwierig, da wirklich zu finden, was gut ist und was nicht. Und wie komme ich an Sets dran, die gut sind? Wie komme ich an Sets dran, die schlecht sind? Und ja, jetzt kommen natürlich die Ersten und sagen, kauft Einzelkarten und so und so fort. Ihr wisst, ja, ich bin auch auf dem Move, dass ich sage, kauft Einzelkarten. Aber gleichzeitig bin ich eben auch der, der sagt, wenn ihr Sachen aufmachen wollt, wenn ihr Booster öffnen wollt, wenn ihr einfach eine schöne Zeit haben wollt mit Boostern und Ähnlichem und Produkten, dann macht die auch auf. Und lasst euch da nicht einreden, was bist du denn für ein Depp, dass du da nicht Einzelkarten kaufst. Lasst euch das nicht einreden. Wenn ihr Spaß dran habt, dann ist das vollkommen okay. Ein ähnliches Prinzip ist es mit Neuansteigern und Leuten, die halt neu ins Spiel kommen oder wieder ins Spiel kommen. Wenn man zu denen sagt, ja, nee, kauf auf jeden Fall Einzelkarten, die hängen auch da und denken, ja, Bruder, ich kenne keine Einzelkarten. Das verstehen viele nicht. Also diese dogmatischen Runtergebete von manchen Leuten, von wegen kauft Einzelkarten oder irgendwelchen anderen Mantras, finde ich einfach nur schlimm. Und das versuche ich in diesem Blackie Talk ein bisschen aufzulösen. Starten wir einmal ganz kurz mit den Side-Sachen. Weil die Side-Sachen sind ein bisschen schwieriger zu evaluieren, bevor wir nachher zu ganzen Editionen und Sets kommen. Side-Sachen sind sowas wie Secret Layer. Secret Layer ist super schwierig zu evaluieren. Am Anfang war es ein bisschen einfacher. Mittlerweile durch die Flut auch an Secret Layers findet man hin und wieder mal gute einzelne Secret Layer, die auch wirklich ihren Preis wert sind und die nachher auch sehr teuer werden. Aber das sind Ausnahmen und keine davon sind Länder. Standardländer, Secret Layer Standardländer sind so bad geworden. Weil in jedem Set, wir haben jetzt in dem neuesten Set, also in dem Phyrexian-Set, haben wir drei verschiedene Arten von Basic Lands. Wir haben Phyrexianisch, wir haben Full Art, wir haben normale Basic Lands. Warum soll ich jetzt ein Secret Layer dazu kaufen, wo Phyrexianische Basic Lands zum Beispiel drin sind? Das ist Schwachsinn. Dann haben wir die Yu-Gi-Oh! Lands aus Kamigawa immer noch, großartige Länder. Oder die Mana-Symbol-Lands aus Teros und so weiter und so fort. Die normalen Sets haben schon so, so großartige Basic Lands und für 5 Basic Lands, 35 Euro von jedem eins, ist selten das Geld wert. So kann man ganz schnell erkennen, das ist kein gutes Produkt. Wenn ihr allerdings, und das sage ich hierbei immer wieder, wenn ihr allerdings irgendeinen Secret Layer, weil ihr das Land toll findet, wirklich toll findet und euch das kauft, weil ihr die Länder toll findet, so wie ich zum Beispiel die Full-Text-Länder, die ich einfach geil finde, dann ist das okay. Also lasst euch da nicht einreden von wegen, das ist doof, was ihr da macht. Nein, wenn ihr die hübsch findet, kauft die ruhig. Das ist dann euer Ding. Es geht hier nur darum, dass ich nüchtern evaluiere, was gut ist und was nicht. Und vor allem, wie man das erkennt. Und Basic Lands zu kaufen ist nie gut am Ende des Tages. Des Weiteren werden auch diese Secret Layer, die sich um eine einzige teure Karte drehen, bestes Beispiel ist das Concordant Crossroads Secret Layer, werden immer schlechter. Weil aktuell reprintet Wizards so, so viel. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Mystic Remora ist ein ähnliches Beispiel. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn zum Beispiel dieses Secret Layer mit dem Blightsteel-Koloss oder dem Ulamog, das sind ja zwei verschiedene, die aktuell auslaufen, soweit ich weiß, sobald ich das Video hochgeladen habe, die value-mäßig total okay sind und wirklich gut sind, nicht vielleicht einfach im Preis klampen, wenn der Blightsteel-Koloss in die Liste kommt oder noch immer irgendwo geprintet wird und eben der Ulamog in dem nächsten Zendikar dann kommt oder. An für sich ist es schwierig, wenn es sich um so eine Karte dreht, die halt teuer ist, weil sie wenig Reprints hat, beziehungsweise beim Concon Crosswords zum Beispiel nie einen Reprint gesehen hat. Kurze Zeit später kam in Double Masters Concon Crosswords raus. die Karte war nichts mehr wert. Also klar, sie ist immer noch ein bisschen was wert, es kostet irgendwie 10, 12 Euro, aber damals war es halt eine 50, 60 Euro Karte. Und deshalb auch von diesen Singulairs, wenn ihr nicht unbedingt die Artworks haben wollt, lasst die Finger davon. Das ist einfach nicht wert. Ähnlich schwierig verhält sich es mit Universe Beyond. Wir haben jetzt im nächsten Set die Street Fighter Charaktere drin, als normale Magic Karten. Dadurch dürften die im Preis auch richtig, richtig, richtig in den Boden fallen. Auch hier, super schwierig. Wenn ihr nicht unbedingt Mai spielen wollt oder wen auch immer, dann, ja, kauft's euch nicht, legt's euch nicht unter das Bett oder kauft's euch, weil ihr den Value haben wollt. Das ist es nicht wert. Also das ist es wirklich nicht wert. Eine gute Secret Lair sind einfach Secret Lair, die ihr spielen wollt. Karten, wo ihr sagt, ah, die Karte hätte ich mir eh gekauft, die Karte kostet aktuell 40 Euro, die Karte wollte ich mir kaufen, jetzt zahle ich halt 35 und kriege noch zwei Karten dabei, die ich vielleicht spielen kann in einem ähnlichen Artwork. Und mir gefällt dieses Kellogg's Artwork mit einem Rätsel hinten drauf so geil, dass ich das unbedingt haben möchte oder. Das sind gute Secret Lair. Für euch persönlich. Alles in allem muss ich sagen, haben die Secret Lair mittlerweile so hart abgebaut, dass ich eigentlich auch schon ewig keins mehr bestellt habe, weil die sind halt einfach nicht gut. Noch nicht mal das Eldrazi-Ding. Weil das Eldrazi-Ding zum Beispiel war wirklich gut, aber vom Preis her einfach zu teuer. Dementsprechend schwierig. Secret Lair sind immer schwierig zu evaluieren und ich finde sie persönlich einfach nicht mehr gut genug, als dass man sie irgendwie halten könnte. Ein ähnliches Problem habe ich mit Commander-Decks. Commander-Decks sind teilweise sehr schwierig zu evaluieren, was ein gutes Commander-Deck ist und was nicht. Die Community hat ganz schnell meistens raus, welches der 5 Commander-Decks, weil es müssen ja immer 5 sein, das bessere ist. Also das Esper, beziehungsweise, wie heißt das? Das Obscura. Obscura heißt es. Obscura. Niemand nennt es Obscura. Aber das Obscura-Deck zum Beispiel. Es war ziemlich schnell bewusst, das ist das Gute, das ist das Teure, das ist das Kranke. Die anderen 4 sind dann ganz nett. Evolutionsmäßig ist es super schwer zu sagen, das ist ein schlechtes oder ein gutes. Es ist eine persönliche Meinung. Ich finde Commander-Decks in letzter Zeit wirklich fast alle sehr, sehr mies, weil sie nichts an den Länderbasen wirklich tun, weil sie in ihren Rahmen sehr, sehr seltsam agieren und sehr, sehr seltsame Karten und Sachen drucken. Und ich da teilweise überhaupt nicht weiß, was sie damit vorhaben oder wieso sie das machen. Wir haben bis hin zu Mishra gegen Ursaa, was beides sehr coole Decks waren, eine super Schwierigkeit herauszufinden, was ist denn, sind die gut? Kann man die sich kaufen? Es ist so hart zu evaluieren, weil man nie weiß, ist das das teure Commander-Deck? Ist das das günstige Commander-Deck? Ist das ein gutes Commander-Deck? Spiele ich dieses Commander-Deck? Habe ich überhaupt noch Platz in meiner Commander-Sammlung dafür? Weil habe ich schon vielleicht 20.000 Commander? Kann ja auch gut sein. Vielleicht gibt es solche Leute, die halt echt viele Commander-Decks haben und die halt dann nicht jedes Set nochmal 5 Commander-Decks kaufen wollen. Aber dann zu evaluieren, welches sie haben wollen, das ist eine persönliche Sache. Vielleicht haben sie schon 15.000 Gruul-Decks oder 12 Dimir-Control-Decks mit Mill-Funktion. Ich weiß es nicht. Wie soll man sowas evaluieren? Das kann nur ein Spieler selber und ähnlich über Secret Lairen würde ich sagen, bei Commander-Decks ist das Evaluieren einfach eine eigene Sache, im eigenen Ermessen. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel auch das Spellbook. Commander Collection heißt, Entschuldigung, nicht Spellbook. Commander Collection Black. Commander Collection Black war eine ziemlich gutes Commander Collection eigentlich. Nicht so gut wie das Grüne. Das Grüne war ja extrem sick. Aber das Schwarze war auch nicht schlecht. Da hat man es aber relativ gut gesehen, weil der Preis war relativ nah an dem dran. Wenn man davon alle Karten gebrauchen konnte, war das wirklich gut. Und dann konnte man sich das auch einfach kaufen und einfach mal öffnen und ein paar Karten davon nutzen, ein paar Karten verkaufen und Spaß damit haben. Und das konnte man einfach evaluieren, weil da weiß man halt, was drin ist. Und dann verlassen wir leider Gottes diesen Bereich halt auch schon. Wir haben Commander Collection, wo wir wissen, was drin ist, Commander Decks und Secret Lair. Ansonsten kommen wir jetzt in Random-Gefilde. Da geht's so ein bisschen drum, welche Set ist gut, welche Booster sind gut, welche Booster sind für mich gut. Ich habe da mal ein komplettes Video drüber gemacht, welches Booster für welchen Spieler gut ist. Und damals gab's aber die zum Beispiel die Jumpstart-Booster für mich. Und da ist es wirklich teilweise Leute von mir stehen im Laden zum Beispiel und sagen, Blacky, ich hätte ganz gern einen Booster, ich weiß aber nicht was. Und eine Edition zu evaluieren ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man ein bisschen drin ist. Weil man kann nach ein paar einfachen Sachen gucken. Nehmen wir zum Beispiel Kamigawa. Kamigawa ist ein Hit and Run. Und das war von Anfang an abzusehen. Wir haben ein Set, in einem Japan-Hype gedruckt. Wir haben das erste Mal Anime-Artworks gehabt, auch wenn gefühlt jedes Artwork seitdem Anime-Artwork hat. Selbst Jumpstart hat mittlerweile Anime-Artworks. Aber wir haben Anime-Artworks. Wir haben ein Set, was ikonisch für viele, viele, viele Spieler ist und nicht irgendwie so ein zusammengewürfelter Haufen wie jetzt in Dominaria oder so, sondern wirklich, es ist Kamigawa. Das kennen die Leute, das lieben die Leute, das mögen die Leute. Das wollten die Leute wieder haben, weil sie gehypt waren. Kamigawa 1 war kacke, gerade Betrayers war richtig mies. Aber Kamigawa war bekannt. Und es ist halt kein Return to Ravnica. Sondern es ist einfach ein gutes Set oder zu Innistrad oder Zendikar. Ich habe die Schnauze voll von den drei Planes, geht gar nicht. Also es ist einfach zu viel. Sondern wir haben ein cooles Plane revisited. Im Japan-Hype, im Anime-Stil, mit einem Länderzirkel, der Wahnsinn ist. Und da kommen wir zum ersten Punkt, der immer wieder ganz einfach zu sehen ist. Egal wie interessant oder uninteressant vielleicht die Thematik ist, Länder sind in Magic Gold. Die teuersten Karten in Magic sind Karten, die Mana produzieren. Und die wichtigsten Karten sind Länder. Jeder Magic-Spieler muss das in seiner Karriere lernen, dass es halt schon cool ist, wenn man eine stabile Mana-Basis hat, wenn man sich nicht drum kümmern muss, habe ich genug Länder, kriege ich genug Länder, habe ich zu viele Länder, welche Mana-Farben habe ich, komme ich an meine Mana-Farben ran. Wenn das möglich ist, einfach abzudecken, ist es schon der Hammer. Wenn die da noch was können, und zwar mehr als nur Mana machen und mehr als das Standardland sein, sind die Länder genial. Und der Länderzirkel in Kamigawa war von Anfang an ein absolutes Haus. Absolutes Powerhouse. Das war wirklich der Wahnsinn. Wir haben mit Boseju, Otawara, Aiganjo drei richtig gute Sachen. Sokezan wird auch hin und wieder mal noch gespielt. Ist auch ganz nett. Und selbst Takenuma wird gespielt. In schwarzen Pox-Listen und so weiter und so fort. Einfach ein cooler Länderzirkel. Das habe ich von Anfang an gesagt. Das habe ich im Februar angefangen zu sagen. Hier, das ist geil. Und ich habe es heute recht behalten. Das ist geil. Und ähnliches Prinzip haben wir mit Capenna und mit Ikoria. Capenna und Ikoria sind Sets, die wären untergegangen. Gerade nach dem Companion Rework. Ohne Triome. Triome sind das, was diese Sets am Leben hält. Ja, da sind auch ganz viele andere coole Sachen drin. So ein paar Engel sind richtig geil. So ein paar der Zwischensachen sind ganz cool. Ledger Shredder ist eine gute Karte, ist auch eine teure Karte. Aber die Triome, die da nicht Triome heißen, was mich echt ankotzt. Aber die Triome sind das, was da so stark drin ist. Das ist das, was das so mächtig macht. Und da muss ich sagen, das sieht man immer wieder. Ein starker Länderzirkel, also gerade der Rare-Slot-Länderzirkel, macht einen Set unendlich attraktiv. Also wir fangen jetzt nicht von Modern Horizons an mit Fetch-Ländern, das ist ganz klar. Aber selbst sowas Altes wie Khans of Tark hier, ja, warum war das Set so beliebt? Nicht, weil die Karten gut waren. Echt nicht, weil die Karten gut waren. Ich meine, ja, es sind ein paar gute Karten da rumgekommen, aber nicht viele. Wegen den Fetch-Ländern. Das rettet Sets, die Landbasis, die Landzirkel. Und dann haben wir halt zum zigtausendsten Mal Painlands oder Bodylands oder Tempel. Das ist nicht gut. Ein Set wie Theros Beyond Death ist nicht mehr wirklich in irgendwelchen Köpfen wegen den Ländern, wegen den Tempeln oder so. Weil niemand will diese Tempel haben. Sondern da kommt man eben zu den Playables. Playables wie Uro, auch wenn er in vielen Formaten gebannt ist, Shadowspear und ähnliches halten einzelne Sets auch mal gut hoch, wenn ein paar teure Karten drin sind. Aber diese Sets sind nicht so weit oben, wie wenn die Länder gut sind. Trotzdem, im besten Fall hat man beides. Siehe Capenna. Capenna hat das einzige Problem, dass es direkt nach Kamigawa kam. Kamigawa hatte Ninjas, Kamigawa hatte alles. Es waren Playables drin, es war ein guter Länderzirkel drin. Es war, wie gesagt, ich schwärme von Kamigawa, weil es einfach eines der besten Sets der letzten Jahre war. Und ich rede jetzt auch nur von den aktuellen Sets. Klar kann ich euch jetzt erzählen, warum Innistrad 1 ein absoluter Erfolg war. Snapcaster, Liliana, eine geile Thematik, absolut interessante Storyline, super starke Karten, Grisselbrand gehört dazu, Talia, Guardian of Drame und so weiter und so fort. Klar kann ich euch das erzählen, aber das juckt ja aktuell keinen mehr. Niemand erinnert sich an das letzte Set. Also wer mir jetzt aus dem Stegreif aus alle Sets aufrufen kann, die letztes Jahr rausgekommen sind, Respekt, ich kann es nämlich nicht mehr. nicht ohne ein bisschen nachzudenken. So aus dem Stegreif, so zack, 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 keine Ahnung. Keine Ahnung. Dafür sind zu viele Sets. Und darum mache ich das. Weil wenn jetzt das neue Set rauskommt, schauen wir uns die Länderbasis an, schauen uns dann Playables an. Was sind gute Karten da drin? Weil auch sowas wie Dominaria United, ein Set, was jetzt zwei Sets her ist, glaubt man gar nicht, ist nicht durch den Länderzirkel gut. Die Painlands sind mittelmäßig bis schlecht. Aber sowas wie Sjoldred, sowas wie Liliana of the Veil, das sind Karten, die das Ganze interessant machen, die das Ganze oben halten, das ganze Set überhaupt irgendwie in Erinnerung den Leuten halten. Das sind Playables. Und Playables kristallisieren sich manchmal erst sehr spät raus. Nehmen wir jetzt als Beispiel mal ein Set, was super hart gehatet wurde. Und zwar Baldur's Gate. Das ist das Set, wo ich sage, das ist das Set, warum ich dieses Video mache. Denn Baldur's Gate, als es rauskam, alle haben es gehasst. Aus einem ganz einfachen Grund. Es heißt Commander Legends 2. Und das Set hätte niemals Commander Legends heißen dürfen. Die Leute wären so viel positiver an dieses Set rangegangen. Sie wären so offener rangegangen, hätten so viel früher Sachen damit gemacht und getestet. Jeder, der nicht Commander gespielt hat, hat gesagt, ja, es ist halt so ein dummes Commander-Set. Und die Leute, die Commander gespielt haben, gesagt, ja, das ist halt nicht Commander Legends 2, das ist so ein dummes D&D-Set. Und so konnten Karten wie Minsk und Bu oder diese ganze Initiative-Mechanik über Wochen, Monate und Jahre, also Jahre nicht, aber Wochen und Monate im Untergrund existieren. Bis sie dann auf Magic Online kamen und irgendwelche Leute sie dann gebrochen haben, dann im Pauper haufenweise Karten gebannt werden mussten mit Initiative und der ganze Kram und jetzt Initiative Legacy ruled und Minsk und Bu auch alles kaputt macht, links und rechts und, und. Das Set hat so viele Sachen noch, die man noch finden muss, die erst sehr spät rauskamen, weil Leute sehr emotional damit umgegangen sind, was dieses Set war. Und lustigerweise war Dominaria genau andersrum. Alle Leute haben Dominaria gefeiert, gehypt bis zum Geht nicht mehr, bis die Leute realisiert haben, da ist halt fast nur Müll drin. Und die Leute haben es trotzdem geliebt. Und das ist das Interessante. Das heißt, wir haben Landcycle, Playables und Emotionen. Emotionen sind ganz stark in dem Spiel. Wir haben auch zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist das letzte D&D-Set, Adventure in Forgotten Realms, was über Wochen und Monate hinweg keinen Einfluss auf kein Format hatte. Und ich habe ein ganzes Deck, das Fiddlebender. Fiddlebender Artifact Deck. Könnt ihr mal gucken, habe ich auch ein Deck hochgeladen. Das besteht aus gefühlt 20-30% Adventure in Forgotten Realms Karten. Und es ist geil, es ist großartig, es macht mega Spaß. Es hat mich ewig lang gebraucht, um dieses Deck überhaupt zu finden. Und ich habe es nur durch einen Kollegen gefunden, der es gebaut hat. Und dann habe ich es übernommen, habe es weiterentwickelt. Und dann hat er es weiterentwickelt und hat es, glaube ich, jetzt aktuell richtig sick aufgebaut. Und das sind Sets, wo selbst ich sage, da war ich emotional sehr aufgeladen. Weil ich finde die D&D-Sets alle Müll. Weil ich sie vom Power-Level her sehr, sehr niedrig ansiedle. Auch wenn Adventure in Forgotten Realms gar nicht so niedrig ist, wie ich es denke. Und vor allem Baldur's Gate überhaupt nicht so tief angesiedelt sein sollte, wie ich das denke. Baldur's Gate hat richtig starke Powerhäuser drin und wirklich eine Menge zu bieten. Aber es ist halt Commander Legends 2. Und damit ein formatabhängiges Set, Booster, Display, irgendwas. Commander Legends 2 ist nur für Commander-Spieler und für Legacy-Spieler relevant. Und auch wenn das für mich jetzt immer so klingt, so ja, ist halt ganz normal, sind halt Legacy-Spieler ist okay und Commander-Spieler, jeder spielt Commander und jeder spielt Legacy. Nein, es gibt auch Leute, die nur Modern spielen oder nur Modern und Pioneer oder nur Standard auf Arena und Pioneer in Paper oder so. Die haben mit den Sets nichts zu tun. Und für die rauszufinden, ob das ein gutes oder schlechtes Set ist, das ist irrelevant. Das heißt, verschwendet eure Kapazitäten nicht damit, euch irgendwelche Sachen anzuschauen, die für euch nicht relevant sind. Ja, als Commander-Spieler, ja, als Legacy-Spieler muss man alles anschauen, gar keine Frage. Aber grundsätzlich schaut euch einfach das an, welches Set ihr haben wollt und schaut drüber, was haben die für Länder, was haben die für Playables, was haben die für gute Karten. Lohnt sich das? Habe ich da Bock drauf? Und dann holt euch ein paar Booster davon, crackt die und habt Spaß damit. Und das ist halt genau der Punkt. Es muss halt ein bisschen relevant sein. Ein Modern-Spieler, der halt sein Geld raushaut für Commander Legends 2, der hätte einfach besser Double Masters kaufen können. Auch in Double Masters sind einige Karten drin, die nicht Modern legal sind. Aber da war wesentlich mehr drin, was Modern legal ist und auch gespielt wird, als in Baldur's Gate, weil Baldur's Gate hat halt null Karten. Das ist nicht ganz richtig, sie hat ein Lightning Board. Und dann haben wir noch den Punkt, wir haben einen Preispoint. Double Masters Commander Legends 2 war bockteuer. Und daran ist zum Beispiel auch meiner Meinung nach das Double Feature Anfang des Jahres, was das schlechteste Set seit Jahrzehnten gefühlt war, gescheitert. Double Feature ist gescheitert, weil die Idee, zwei Sets, kurz nachdem sie gereprintet wurden, zusammen in ein Draft-Erlebnis zu schieben, wo man halt auch einfach sagen könnte, okay, man nimmt einfach als Draft-Erlebnis zwei Midnight Hunt, einen Crimson Vow Booster oder andersrum und draftet das einfach, haben sie das zusammengeschoben. Zwei Sets, die meiner Meinung nach gefühlt nicht zusammengehören. Haben ein bisschen mit der Farbe gespielt, in Paint.net oder so, oder in GIMP, oder von mir aus auch Photoshop, und haben dann den doppelten Preistag draufgeschmissen. Das war halt dumm. Wären sie hingegangen und hätten gesagt, die haben wir nach ganz normalen Preisbooster, die kosten genauso viel wie ein normales Booster, nur dass die Karten halt schwarz-weiß sind und du aus beiden Sets was bekommen kannst. Fertig, ganz normaler Booster. Das wäre okay gewesen, dann wäre das Set nicht annähernd so hart gefloppt. Aber für einen Preis von 6 bis 10 Euro, je nach Store, no chance. No chance. Das war einfach Müll. Und am Anfang haben sie es halt noch sehr, sehr cool vermarktet und gesagt, oh, das ist voll geil und das müsst ihr alle holen. Und Leute, die sich halt nicht mit den Produkten beschäftigen und vielleicht nicht so gut da drin sind, schlechte Produkte zu erkennen, die haben sich das Zeug vielleicht wirklich auch geholt. Das ist halt das Bittere daran. Das ist das, was es so tricky macht. Und das ist das, wo ich hier versuche, so ein bisschen aufzuräumen. Weil, wenn man sich vorher ein bisschen informiert, was das für ein Produkt ist, wie gesagt, wir nehmen jetzt mal Sigillea raus und Commander-Decks raus, wo man halt Decklisten hat, sondern halt so Booster-Sachen. Dann kann man relativ schnell schauen, welche Booster gut sind, welche Editionen gut sind und welche nicht. Und kann das auch für sich selber evaluieren. Denn wenn man jetzt nachschaut, man hat ein Landcycle, Playables, Emotionen, Formatabhängigkeit und Preise, ist zum Beispiel für mich Brothers War kein gutes Set. Einfach, weil ich daraus nicht viel mitnehmen kann, außer diesen einen Slot am Ende, also diesen Artefakt-Slot. Den kann ich mitnehmen. Genau wie bei Strixhaven. Strixhaven hat mir nichts geboten, außer hinten diesen Zauberslot. Und ihr wisst, ich bin mittlerweile ein bisschen davon weg, dass ich sage, Old Border sind cool, weil Old Border-Karten sind eigentlich nur cool, wenn sie in Original-Old Border waren. Wir haben mittlerweile alles in Old Border. Mir geht es auch auf den Sack, dass die ganzen Judge Rewards jetzt alle Old Border sind, statt ein fancy Full Art zu haben oder irgendwie was Geiles zu haben. Nein, sie sind einfach nur mit dem alten Artwork Old Border einfach Müll. Also der Grindstone nicht. Aber der Rest ist Müll. Das hätten sie genau so, genau dieselbe Karte in Foil, hätte ich mir in dem Brothers War Booster vorstellen können. Hinten in diesem letzten Slot drin. Und genau so haben sie es auch praktisch rausgenommen und gesagt, ja, dann kriegen die Judges das halt. Das ist nicht so geil. Das war kein smarter Move. Und deshalb schaut, was da noch mit drin ist. Wenn es wirklich nur dieser eine Slot ist, dann kann das kein gutes Set sein. Uncoms sind ein ganz guter Hinweis. Wenn ein Set sehr gute Uncoms hat, zum Beispiel Double Masters oder eben auch Kamigawa, ich erwähne es immer wieder, dann hat man auch in den Uncom-Slots immer wieder Hits und gute Karten. Und wenn das gegeben ist, ist die Chance, ein gutes Booster zu haben, schon wesentlich besser. Also evaluiert nicht nur die Rares und die Mythics und was ihr so habt, sondern schaut auch mal bei den Uncoms, ob da irgendwas Cooles bei ist. Irgendeine 2-Euro-Karte oder so. Und dann schaut den Zusatzslot an, wenn es einen gibt, ob der für euch was ist oder nicht. Wenn es aber nur der ist, lasst es. Wenn ihr keine Karte findet, die gut ist, lasst es. Wenn ihr keine Uncoms findet, die gut sind, lasst es. Kein Länderzirkel, kein Playbills, keine Preise. Nicht gut. Und deswegen sage ich immer wieder, Brothers War ist für mich aktuell auch einfach kein gutes Set. Dominaria auch nur wegen den Playables. Alles andere in dem Set ist nicht gut. Und wenn man das so durchgeht, haben wir dieses Jahr auch nur zwei gute Sets für mich. Das ist Kamigawa und das ist Capenna. Dazu kommt, wir haben ja noch verschiedene Booster. Das habe ich am Anfang schon mal angesprochen. Wir haben Jumpstart Booster, Collector Booster, Set Booster, Draft Booster. Draft Booster sind zum Draften da. Und für Leute, so alte Magic-Boomer, die sagen, Booster haben immer so ausgesehen, die sehen immer noch so aus, die müssen so aussehen. Neuerungen sind doof. Set-Booster sind, bis auf in zwei Sets, bis auf in Baldur's Gate und in Modern Horizons 2, sind Set-Booster immer besser. weil sie darauf getrimmt wurden, geöffnet zu werden, weil sie darauf getrimmt werden, wenn sie geöffnet sind, ein Erlebnis zu haben. Baldur's Gate 2 haben wir einfach viel zu viele Legendaries und irgend so ein Kram und bah, einfach schlecht. Und in Modern Horizons 2 ist einfach der Slot von den Fetchländern verschoben, wodurch man in den Draft-Boostern auch mal 2 Rares bekommen kann mit einem Rare und einem Fetchland. Wohingegen der Rare-Slot bzw. Throwback-Slot im Set-Booster kein Fetchland sein kann. Wodurch halt da auch eigentlich Draft-Booster besser sind. Gerade wenn man für denselben Preis mehr bekommt. Aber bei allem anderen bin ich bei Set-Boostern. Set-Booster sind der Wahnsinn. Die sind dafür da, geöffnet zu werden. Ich habe weniger Kammbalk, ich habe gute Uncoms, ich habe Rares, ich habe Mythics, ich habe eine Listkarte. Auch Listkarte, super großartig. Macht niemals irgendwas an der Listkarte fest. Das ist noch unwahrscheinlicher wie dieser Slot in zum Beispiel Brothers War oder Strixhaven. Macht das nicht daran fest. Niemals an der Listkarte fest machen, by the way. Das ist ziemlich wichtig. Wir haben aber eben genau diesen Auswahl an Boostern. Draft-Booster nur für Drafter, Set-Booster zum Öffnen, Collector-Booster, wenn ihr wirklich voll Special-Treatments und sonst was haben wollt. Und das ist wieder interessant, weil wenn ich was evaluiere, evaluiere ich immer Draft- und Set-Booster zusammen, also dass die Draft-Edition sozusagen oder die Set-Edition, die ich in den Set-Booster ziehen kann. Draft-Booster, wie gesagt, hole ich mir eigentlich nicht, außer manchmal für den Channel und möchte zeigen, dass Set-Booster einfach besser sind. Aber wenn ich dann Collector-Booster nehme, Collector-Booster kann oftmals eine teure Karte mit beinhalten. Das hat angefangen in Kamigawa mit den Hidetsugus, die teilweise 1000 Euro wert sind, ist dann übergegangen in Capenna, wo halt diese Edged Foil-Karten teilweise Geld wert sind, und zwar nicht wenig. Ich hatte da diesen komischen Engel, der hat irgendwie 30 Euro gekostet. War okay. Ist halt, nur weil es ein anderes Foiling hat, sehr, sehr selten. Naja, dann haben wir halt Dominaria. Dominaria hatte die Tabernakel und irgendwelche Throwback-Karten aus Legends mit drin, was wahnsinnig krass war, und Mode und was nicht alles, und Netherworld war, glaube ich, nicht dabei. Ja, die ganzen anderen Sachen, super, super, super sick, die man da rausziehen konnte. Und wir haben dann in Brothers War halt sowas wie Shattered Glass Transformer und Serialized Karten, also Karten mit einer Nummer drauf. Wenn ihr zum Beispiel die 666 der Wurmcoil Engine habt, habt ihr halt einen ziemlich guten Jackpot gelandet. Das Ding kostet dann halt richtig Geld. Und selbst ein Quicksilver-Amulett mit Nummer 11 kostet irgendwie 600 Euro. Das ist schon gut. Das ist wirklich gut. Und deshalb, Set-Booster sind sehr einfach zu evaluieren. Collector-Booster sind super schwierig zu evaluieren. Weil da muss man immer schauen, kaufe ich einen Collector-Booster. Die Chance, dass ihr beim einem Collector-Booster Minus macht, ist genauso groß wie die, dass ihr Plus macht. Wahrscheinlich sogar größer. Weil im Durchschnitt, wenn ein Booster beim Öffnen Gewinn macht oder ein Display Gewinn macht, werden Händler es so lange öffnen, bis es keinen Gewinn mehr macht, weil so viel in den Markt geflutet ist. Das muss man sich immer vor Augen halten. Das heißt, in dem Moment, wo ihr als Privatperson bei einem Display öffnen Gewinn macht, macht der Händler schon lang Gewinn. Und wenn ihr das dauerhaft machen könntet, dann wäre der Händler doof, euch dieses Display zu verkaufen. Und bei Collector-Boostern ist es genauso. Ich habe schon Leute gehabt, die sind bei mir ins Store gekommen, Grüße gehen raus, haben gesagt, ich nehme einen Infinity-Booster, Collector, gib mir. Okay. Und die haben halt dieses Star-Foiling mit dem Stomping Ground gezogen. Super, super geil. Und das ist halt cool, wenn das mal passiert. Das ist wie Lotto spielen und auf einmal 5 Richtige haben. Das ist schon nice. Und es gibt auch ein cooles Gefühl. Aber das zu evaluieren ist ebenfalls sehr, sehr schwierig. Und ist auf jeden selber zugeschnitten. Es gibt Leute, die wollen das gar nicht ausgeben. Die haben keinen Bock auf Foils, die haben keinen Bock auf teure Booster und wollen es einfach nicht. Ich habe gerade eben vergessen, bei Commander Decks auch Challenger Decks zu nennen. Es tut mir leid, es wird bestimmt schon mal in den Kommentaren vorgetreten worden. Also wie gesagt, wenn ihr Meinungen habt oder Ideen habt, in die Kommentare damit. Aber bitte hört zu Ende. Es gibt auch Challenger Decks. Challenger Decks haben auch eine Deckliste wie Commander Decks. Sind leichter zu evaluieren, weil man da halt eben schauen kann, was ist ein bisschen was wert. Und da sind halt dann einfach die Reprint-Listen. Was kostet das Ding? Was kostet das Ding, um ein vollwertiges Phoenix-Deck draus zu machen? Und so weiter und so fort. Kann man eben aufrechnen, ob sich das wirklich lohnt oder nicht. Das kann man einfach sehen. Grundsätzlich finde ich Challenger-Decks einfach geil, weil es Decks sind, die so playable sind. 60-Karten-Formate und nicht Commander. Jetzt noch eins wieder für Modern. Wäre ich zufrieden. Ah, Legacy ist ein bisschen übertrieben, wenn ich sage, ich hätte gerne eins für Legacy. Und zu guter Letzt darf ich auch nicht unterschlagen, die Jumpstart-Booster. Alle Leute haten diese Jumpstart-Booster. Und ich sage, die Jumpstart-Booster sind voll geil. Für Anfänger, für das, was sie ersetzt haben. Also ich nehme lieber die Jumpstart-Booster als diese hässlichen, dreckigen Farb-Booster, die sie damals rausgebracht haben. Und Jumpstart-Booster einem Neuling Magic beizubringen, zu sagen, hey, komm, wir kaufen uns jeweils zwei von diesen Boostern, kostet dann irgendwie, keine Ahnung, ein Zehner oder 8 Euro oder sonst was. Komm, wir spielen mal eine Runde Jumpstart. Das heißt, wir mischen die zusammen und spielen gegeneinander. Es ist kein Investment. Und es macht Spaß. Und es gibt sie auf Deutsch. Und es ist einfach gut. Und sie haben ja auch das, was viele Leute bemängeln, vielleicht nur 4-5 verschiedene Thematiken. Aber in diesen Thematiken habt ihr kleine Kniffe drin. Ich habe gesehen, wie bei Dominaria United eine Sheoldred aus einem Jumpstart-Booster gezogen wurde. Das ist nicht selbstverständlich. Und warum jetzt Jumpstart 2022 so weggehatet wird, nur weil die anderen Jumpstart nicht so gut angenommen werden, kann ich auch nicht verstehen. Und da sind wir wieder bei Emotionen. Land Cycles sind gut. Die Deck Cycles sind gut. Ja, ein paar Sachen sind zu häufig drin im Vergleich zu anderen Sachen. Aber ihr habt formatabhängige Karten, ihr habt wirklich für fast alle Formate irgendwas drin. Ihr habt Playables drin, der Preis ist nicht so teuer von Jumpstart 2022, aber die Emotionen stehen hier wieder im Weg. Und ich bin mal gespannt, was das Set macht, weil das Set ist auch sowas, es kann wie Baldur's Gate meiner Meinung nach explodieren. Und die Anime-Artworks, die da drin sind, können genauso teuer werden und genauso krass werden. Und da bin ich halt drauf gespannt. Die Jumpstart-Booster aus Brothers War und Dominaria, die ich persönlich wirklich, wirklich gut finde und wirklich auch schon Spaß damit hatte und sogar für Dominaria so ein kleines Turnier ausgerichtet habe bei uns im Fischkrieg, was super gut angenommen wurde, das verstehe ich nicht. Also, ja, die Leute haben mit was anderem gerechnet, wenn sie Jumpstart lesen. Aber hinzugehen und sagen, hey, komm, wir kaufen uns einfach 4 Booster und spielen einfach gegeneinander. Was ist denn daran verkehrt? Also, ich verstehe die Leute nicht. Was habt ihr erwartet? Also, was... Ja, ich weiß, was ihr erwartet habt. Ich weiß, was alle erwartet haben. Normales Jumpstart, was wir damals 2019 bekommen sollten, 2020 nicht rauskam wegen Corona und am Ende des Tages viel zu wenig Supply da war. Und jetzt auch nichts mehr kostet, weil es 30.000 Mal gereprintet wurde. Sowas haben wir erwartet, ja. Ein Allosaurus Shepard, ein Kraterhuf Behemoth, ein Muxus. Das sind Standardsets. Das sind Sachen, um einem Standardanfänger Magic beizubringen. Und wenn jemand anfangen möchte, bei euch Magic zu spielen, kauft dem kein dummes Commander-Deck. Kauf 4 Jumpstart-Booster und spielt mit dem. Einfach 40 Karten Magic. Und dann tauscht ihr die Thematiken und er sieht die verschiedenen Thematiken. Und er hat Spaß daran. Dank euch. Emotionen. Ich sag's immer wieder. Emotionen, vielleicht bin ich auch viel zu positiv für diese Jumpstart-Booster und alle anderen viel zu negativ. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Genauso Emotionen bei Collector-Boostern, bei Commander-Decks, bei Challenger-Decks und so weiter und so fort. Emotionen sind am Ende des Tages das, was die Evolution eines Magic-Produkts ausmacht. Ja, wir haben Fakten wie Geld, was sind gute Karten, was kann ich spielen, was ist teuer, was ist nicht teuer, was gibt Reprints und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages geht es nur um Emotionen. Was haltet ihr persönlich von dem Set? Und dieser Blackie Talk ist ein bisschen dafür da, um euch ein paar Handreichen zu geben und zu sagen, okay, wie evaluiert ihr das vielleicht ein bisschen außerhalb eurer Emotionen? Aber am Ende des Tages, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich kann aus irgendeinem Grund Kanigawa nicht leiden, kann ich euch sagen, die Statistiken stärken dagegen. Weil wir haben, wie gesagt, ich wiederhole es jetzt nicht mit, ich habe es schon zu oft gesagt, mit Landcycle Playables und so weiter und so fort. Aber wenn ihr es nicht mögt, dann ist das für euch einfach kein gutes Set und kein gutes Produkt. Dann müsst ihr das auch nicht kaufen. Und bei mir ist es zum Beispiel aktuell bei Brothers War so. Ich finde, Brothers War ist kein gutes Set. Ich habe davon super wenig gekauft, bis hin zu fast gar nichts, bis auf das, was ich halt auf den Channel aufmache. Und ich bin da überhaupt nicht so krass drin, dass ich sage, Brothers War so geil, muss ich unbedingt mehr haben. Nein, ich lasse es einfach raus, weil es für mich evolutionstechnisch und emotionstechnisch kein gutes Set ist. Und dann stehe ich dazu. Natürlich kann man da irgendeinen Fehler machen und sagen, ich habe jetzt Baldur's Gate verpasst, obwohl das Set so gut ist, bla bla bla. Ja, kann passieren. Viel schlimmer ist es, wenn ihr ein Set zu hoch evaluiert und dann, keine Ahnung, 40 Collector-Displays Dominaria kauft, weil ihr unbedingt einen Tabernakel haben wollt und am Ende habt ihr einen Darkness gezogen, was vielleicht seine 10 Euro wert ist. Und das war's. Und ansonsten habt ihr nur mittelmäßig beschlechte Dominaria-Karten und vielleicht eine Shieldred. Das ist viel schlimmer. Und dann lieber von Anfang an ein bisschen mit dem Hype zurückgehen und was verpassen, als zu sehr reinhypen lassen und am Ende verliert man 4-4. Dann kann man mit dem Geld wirklich was Besseres anfangen. Und wenn es ein Brettspiel ist, das man mit seinen Freunden oder seiner Familie spielt oder ein Essen gehen mit Freunden, selbst das kann oftmals mehr sein, als sein Geld in Magic zu versenken. Und das sage ich als Magic-YouTuber. Und das ist genau der Punkt. Gute Produkte müssen nicht teuer sein. Teure Produkte sind nicht immer gut. Wichtig ist, was für euch ein gutes Produkt ausmacht und wie viel ihr bereit seid, dafür zu bezahlen. Und diese Evaluation kann ich euch nicht abnehmen. Ich habe euch die Eckdaten genannt. Ich würde mich jetzt nur noch wiederholen. Das möchte ich nicht. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage. Und wenn ihr das später hört, wünsche ich euch wunderschöne Feiertage gehabt zu haben und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr das noch später hört, dann hoffe ich, dass ihr schon gut ins Jahr 2022 reingerutscht seid.
Ja, das war's dieses Mal auch schon wieder mit dem Blacky Talk. Wenn euch gefallen hat, könnt ihr den Ganzen gerne ein Like dalassen, könnt es positiv bewerten und mir folgen. Und wie immer der Aufruf, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne auf YouTube unter MTG Blackset mehr Videos von mir anschauen. Und damit würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer MTG Blackset. Ciao, ciao.